Reingehört, ein Podcast der VRM. Und wieder einmal ist es ein Virus, das seit vielen Wochen die Berichterstattung dominiert. Mitte Juni ist südlich von Rüsselsheim im Kreis Groß-Gerau erstmals ein mit der afrikanischen Schweinepest infiziertes Wildschwein in Hessen gefunden worden. Seitdem breitet sich die Seuche rasant in der Region aus. Fast täglich gibt es neue Meldungen und Entwicklungen. Tausende Tiere mussten im Kampf gegen die Ausbreitung der Krankheit bereits getötet werden. Wie sich dieser Kampf eigentlich darstellt, was man alles über die afrikanische Schweinepest wissen muss und wie die aktuelle Lage aussieht, wir haben reingehört. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Erik Maurer und ich bin Volontär bei der VRM. Heute mit mir im Podcaststudio ist Jörg Monsheimer, Reporter in der Lokalredaktion Rüsselsheim Groß-Gerau. Und damit, lieber Jörg, erst einmal vielen Dank, dass du dir an diesem Morgen die Zeit nimmst, um mir mit Mikrofon und Kopfhörern gegenüberzustehen.
Ja, danke für die Einladung, würde ich sagen.
Jörg, du bist praktisch seit dem Fund dieses ersten Wildschweines Mitte Juni nahezu täglich mit dem Thema konfrontiert. Erklär uns doch bitte mal zuallererst, was genau ist denn die afrikanische Schweinepest und wie wird sie übertragen?
Die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung. Wie der Name schon sagt, hat sie ihren Ursprung in Afrika. Ist 1921 zum ersten Mal bei Warzenschweinen nachgewiesen worden, die auch einer der Hauptüberträger dieser Krankheit sind. Erstaunlicherweise schadete ihnen aber selbst allerdings nicht. Nach Europa ist sie erstmals im Jahr 2007 gekommen. 2014 hatten wir den ersten Fall in der Europäischen Union und 2020 erstmals einen nachgewiesenen Schweinepestfall in Brandenburg. Erkrankte Tiere leiden in der Regel an Fieber, Fressunlust, verringerter Fluchtbereitschaft, Atemproblemen. Das war auch bei dem Tier, das im Juni in Königstetten entdeckt worden ist, der Fall. Es hat wohl atypisches Verhalten gezeigt und das hat denjenigen, die es getroffen hat, dann zu denken gegeben. Es ist dann schließlich erlegt worden und die Probe fiel, wie dann bekannt wissen, positiv aus. Übertragungswege in erster Linie wohl über Blutkontakt, sprich unter Tieren direkt. Oder aber auch, wenn man an einem Kadaver schnüffelt, vielleicht mal möglicherweise auch reinbeißt. Ansonsten gibt es auch viele weitere Möglichkeiten. Kontaminiertes Futter wäre ein Fall. Über Stroh, das verunreinigt ist, kann es passieren. Kleidung, landwirtschaftliche Geräte, aber auch Speiseabfälle, die weggeworfen werden. In Wurst beispielsweise hält sich dieses Virus sehr, sehr lange. Deswegen sollte man tunlichst, da kommen wir später auch nochmal zu, keine Speiseabfälle wegwerfen. Die Krankheit gilt als nicht unbedingt hoch ansteckend. Anders als Corona, das beispielsweise auch über Aerosole übertragen werden kann. Also durch Luft passiert das wohl nicht. Aber die Zahl der Fälle, die wir mittlerweile erleben, zeigt schon deutlich, es ist schon sehr ansteckend. Falls die Frage noch käme, Heilchancen gibt es wohl so gut wie keine. Also alle Experten sagen, in der Regel verendet ein betroffenes Tier innerhalb einer Woche.
Geht denn auch eine Gefahr für Menschen, Haustiere oder andere Wildtiere von der Seuche aus?
Also die ASP oder afrikanische Schweinepest sprechen was aus. Ist jetzt keine sogenannte Zoonose, also eine Krankheit, die von Tier auf Mensch übertragen werden kann. Das unterscheidet sie beispielsweise von der Vogelgrippe. Auch auf andere Wild- oder Haustiere kann sie am Stand der Wissenschaft nicht überspringen. Das ist, wenn wir dann so wollen, zumindest schon mal eine gute Nachricht. Und auch wenn Menschen beispielsweise Produkte verzehren, in denen Tiere verarbeitet wurden, unwissentlich, die infiziert waren, geht davon keine Gefahr aus. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man keinen Schnitzel mehr essen darf oder keine Salami. Das definitiv nicht.
Der Ursprung dieser Infektionskrankheit liegt ja, wie du schon erwähnt hast, in Afrika. Über Lebensmitteltransporte wurde das Virus dann nach Europa geschleppt. 2020 ist der erste Fall in Deutschland bestätigt worden, nun also auch in Hessen. Jörg, du warst an diesem 15. Juni, einen Samstag, unser Erstberichterstatter, als das tote Wildschwein nahe einer Landstraße südlich von Rüsselsheim gefunden worden ist. Wie hast du den Tag erlebt und welche Hebel werden dann auch auf Seiten von Behörden und Verwaltung sofort in Bewegung gesetzt?
Ja, also wir hatten relativ früh einen Hinweis bekommen, dass es was geben könnte. Das war dann für mich der Einstieg zu sagen, okay, ich fange schon mal an zu recherchieren. Habe mich eingelesen ins Thema, geschaut, wo kommt's her, was ist die afrikanische Schweinepest überhaupt? War mir vorher auch nicht unbedingt geläufig. Wir sind Allrounder, aber jetzt keine Landwirtschaft oder Tierexperten. Dann haben wir geguckt, welche Schutzmaßnahmen beispielsweise getroffen werden müssen. Und dann zog sich's eben hin, weil wir wollten nicht mehr Nachricht rausgehen, bevor es eigentlich bestätigt worden ist. In aller Regel läuft so ab, wenn ein Verdacht besteht, wird das Tier getestet im Hessischen Landeslabor. Sollte diese Probe positiv ausfallen, wird eine zweite Probe beim Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit eingereicht. So, und nachdem die dann auch positiv war und wir die Bestätigung hatten, konnten wir relativ früh auch schon mit der Meldung dann schließlich rausgehen, obwohl sie dann doch bis in den Abend reingezogen hat. Was die Behördenseiten angeht, habe ich schon erlebt, dass es so wahrgenommen, dass wir ein sehr, sehr schnelles und sehr zügiges Handeln hatten. Also sofort sind Krisenstäbe zusammengezogen worden zwischen Kreis und Land. Man hat ja sehr intensiv ausgetauscht. Genauso wurde die Suche nach Kadavern eigentlich unverzüglich gestartet. Da waren auch Jäger mit beteiligt. Am Montag standen die ersten Schutzzäune und am Dienstag hatten wir die erste Pressekonferenz auch zu dem Thema, bei dem dann auch Experten des Friedrich-Löffler-Instituts eingeflogen waren. Also das lief sehr, sehr zügig und sehr, sehr schnell an. Man klagt ja manchmal, Behörden seien langsam, aber in dem Fall war es ein Beispiel dafür, wie schnell auch öffentliche Verwaltung handeln kann.
Jetzt sind mehr als 2 Monate seit diesem ersten Kadaverfund vergangen. Bei dem einen Wildschwein ist es leider nicht geblieben. Wie hat sich die Lage entwickelt und als wie gravierend würdest du sie einschätzen?
Ich denke schon, dass die Lage insgesamt sehr gravierend ist. Also wir haben bis jetzt etwa 470 tote Wildschweine, die aufgefunden worden sind. Davon waren dann 268 im Kreis Groß-Gerau. 97 davon sind positiv getestet worden. Wir müssen außerdem davon ausgehen, dass die Seuche schon etwas länger sich in Südhessen aufhält. Also der 15. Juni ist jetzt eher ein zufälliges Datum. Die einen Tiere, die dort beprobt worden sind, hat mir die Amtstierärztin Dr. Stein gesagt, lagen wahrscheinlich schon 2,5 bis 3 Monate. Also wir können davon ausgehen, dass wir eher schon seit Februar, März möglicherweise hier damit zu tun haben. 97 positive Tests im Kreis Groß-Gerau, einige wenige auch in anderen Kreisen, also Darmstadt-Dieburg, Bergstraße. Die große Hoffnung war ursprünglich ja mal, dass man die ASP aus den Hausschweinbeständen raushalten kann. Denn wenn die afrikanische Schweinepest in einem Haustierbestand nachgewiesen wird, müssen dort sämtliche Tiere unverzüglich gekeult, also getötet werden. Wir haben mittlerweile bald 3.300 Hausschweine, die, sagen wir, notgeschlachtet werden mussten im Kreis Groß-Gerau. Und es verdeutlicht, glaube ich, die Größenordnung des Problems. Denn es ist mehr als die Hälfte des gesamten Haustierbestandes, das wir bei uns überhaupt hatten. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt dieses Virus in die Ställe? Bei einem einzelnen Landwirt kann es vielleicht durchaus mal passieren, der ist unvorsichtig oder hat vielleicht Streu genommen, das er nur mitnehmen sollte, ist vielleicht doch durch die Landschaft gelaufen, dann mit den Schuhen, ohne sie zu wechseln, in den Stall rein. Kann in Einzelfällen passieren. Allerdings haben wir hier auch absolute Profis mit dabei gehabt. Also Betriebe mit 1.100 und 1.800 Tieren. Und da können wir sicher davon ausgehen, diese Landwirte sind Vollprofis. Die wissen, was sie tun. Die achten sehr genau, wer in ihren Stall reinkommt, was in ihren Stall reinkommt, ziehen sich Schutzkleidung über. Und deswegen ist das im Moment noch eins der großen Rätsel, vor denen auch das Friedrich-Löffler-Institut und andere Forschungseinrichtungen stehen, wie sich das so rasant in Hausschweinbeständen ausweiten konnte. Denn das haben wir bislang in Deutschland noch nicht gesehen. Gibt da verschiedene Überlegungen, ob eventuell auch Stechmücken eine Rolle spielen könnten. Das wird aber im Moment alles noch überprüft und geschaut.
Das oberste Ziel der Behörden ist es ja, die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest einzudämmen. Welche Maßnahmen sind denn bislang getroffen worden?
Na gut, es ist sofort begonnen worden mit einer sehr intensiven Suche, beispielsweise nach Kadavern, weil die eben ein Übertragungsweg über Blutkontakt sein können, ein wichtiger Übertragungsweg. Man hat dabei Drohnen eingesetzt, man hat Spürhunde eingesetzt. Es ist sehr zügig, ich hatte es vorhin schon angedeutet, mit dem Aufbau von Schutzzäunen begonnen worden. Dabei handelt es sich um Elektrozäune. Die sehen relativ niedlich und klein aus und man mag sich im ersten Moment auch nicht vorstellen können, dass die ein Wildschwein tatsächlich davon abhalten. Wir hatten anfangs ein komplettes Jagdverbot. Das hätte bedeutet, dass auch ein Jäger, der ein verendendes Tier hätte schießen wollen, das eigentlich gar nicht gedurft hätte.
Lass uns noch mal näher auf diese Sperrzonen eingehen. Der Kreis Groß-Gerau als Ausgangspunkt ist natürlich ein komplettes Sperrgebiet, aber nach Fällen im Kreis Bergstraße und im Kreis Darmstadt-Dieburg wurden diese Sperrzonen mittlerweile südlich und östlich entsprechend erweitert. Wie groß sind denn diese Gebiete und welche Regeln gelten dort für Landwirte, Jäger, aber auch ganz normale Bürger?
Es ist jetzt relativ kompliziert, weil wir da mehrere Zonen jetzt inzwischen haben. Wir haben einmal die sogenannte Kernzone, die trifft in erster Linie den Kreis Groß-Gerau. Plus ein paar angrenzende Gebiete im Kreis Bergstraße, Kreis Darmstadt-Dieburg. Dann haben wir die sogenannte Sperrzone 2 oder auch die infizierte Zone. Die ist schon mal deutlich größer. Also hier bewegen wir uns beispielsweise im Westen und Südwesten bis nach Worms und Frankenthal. Im Nordwesten dann sind Mainz und Wiesbaden mit drin. Im Osten Darmstadt-Dieburg. Es geht bis rein in Odenwald, im Süden bis Mannheim. Und es zeigt schon, in welchen räumlichen Dimensionen wir uns hier bewegen. Nehmen wir dann noch die Pufferzone außenrum dazu. Dann sind wir sogar noch wesentlich weiter, dann kommen wir weit bis in den Taunus rein, im Westen fast bis nach Bad Kreuznach, im Süden nahe Heidelberg. Und das zeigt schon, welche Dimensionen das Ganze besitzt. Was wir jetzt nicht hatten bislang, war die Sperrzone für die Hausschweinbestände. Die ist im Moment noch etwas kleiner. Regeln, die gelten in der Sperrzone, haben wir Auflagen für die Landwirtschaft Ursprünglich war mal die Ernte im offenen Feldbereich verboten, außer eben für, sagen wir, Erdbeeren und Spargel, so ein paar Sachen, die vor allem per Hand geerntet wurde. Mit Maschinen sollte nicht rumgefahren werden. Das ist angepasst worden mittlerweile. Allerdings müssen Landwirte, die beispielsweise Getreide ernten wollen, ihre Felder vorab mit einer Drohne befliegen, um zu schauen, ob da möglicherweise sich Wildschweine oder andere Wildtiere drin befinden, die aufgescheucht werden könnten. Forstwirtschaft ist stark eingeschränkt in dem, was sie noch machen darf. Führt auch dazu, dass beispielsweise Brennholzsammeln im Moment im Wald überhaupt nicht mehr gestattet ist. Das ist klar, die Forstämter aber auch den Brennholzverkauf eingestellt haben. Auflagen für Landwirtschaft hatten wir angesprochen. Für Spaziergänger gelten ebenso Regeln. So ist beispielsweise fest vorgeschrieben, Hunde anzuleinen. Leinenlänge darf maximal 5 Meter betragen. Also keine lange Schleppleine nehmen. Das wäre zumindest verboten und kann auch geahndet werden mit einem Bußgeld von 100 Euro. Gleichzeitig gilt ein Wegegebot. Das heißt, in der offenen Landschaft, noch im Wald, muss ich auf den Wegen bleiben. Ich sollte da nicht einfach so links und rechts mal gucken, ob ich irgendwo vielleicht einen Wildschweinkadaver entdecke, besonders eifrig, und denke, ach, vielleicht finde ich einen, den kann ich an Behörden melden, da tue ich was Gutes. Nein, das bitte auch nicht. Pilz sammeln ist genauso im Moment eigentlich nicht möglich, es sei denn, ich entdecke direkt am Wegesrand einen. Wobei das jetzt für, ich sag mal, Normalbürger noch relativ geringe Einschränkungen sind. Natürlich sollte ich auch, aber das versteht sich im Grunde von selbst, keine Speiseabfälle einfach so in die Landschaft werfen. Wenn ich was wegwerfen will, mein Wurstbrot beispielsweise, dann bitte in einen verschlossenen Behälter, an den Wildschweinen nicht rankommen, aber nicht in die offene Landschaft.
Jetzt könnte sich vielleicht der ein oder andere fragen, was hat die Schweinepest denn eigentlich mit mir zu tun? Die ist doch für mich völlig ungefährlich. Warum ist es aber so wichtig, dass auch wir den Regeln Folge leisten?
Ja, es geht in erster Linie darum, die weitere Ausbreitung einzudämmen. In der Tat könnte ich sagen, naja, ist für mich ungefährlich, macht mir nichts aus, ne? Ich spüre davon nichts. Aber der Erreger kann genauso gut über Schuhsohlen oder auch über Hundepfoten weitergetragen werden. Und hier kommen wir zu dem Punkt, dass dieses Virus auch eine sehr hohe Stabilität besitzt. Also ist jetzt ein bisschen unappetitlich, ne? Aber ich erwähne es trotzdem. In Kot beispielsweise kann es sich bis zu 11 Tage halten. In gekühltem Fleisch bis zu 15 Wochen. Im Schinken geht man von einem halben Jahr aus. Bei Parmaschinken soll es sogar ein Jahr sein. Also es ist langlebig. Und das Problem ist einfach, sollte man es nicht in den Griff bekommen, dann könnte es dazu führen, dass beispielsweise der komplette Export von Schweinefleisch aus Hessen, möglicherweise sogar Deutschland, untersagt wird. Und dann reden wir, glaube ich, von einem gesamtwirtschaftlichen Schaden, der in die Millionen, möglicherweise sogar Milliardenhöhe geht. Und darum geht es im Moment, Einschränkungen so weit wie möglich zu minimieren zu können irgendwann wieder, weil eben auch Landwirte natürlich einen Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben. Also das kann den Steuerzahler auch eine ganze Menge Geld kosten. Deswegen wäre es wirklich angeraten, und dazu appellieren auch alle, mit denen ich gesprochen habe, bitte die Regeln einzuhalten, auch wenn man sie möglicherweise im ersten Moment vielleicht für nicht ganz nachvollziehbar hält.
Teilweise stehen ja bei dieser Thematik ganze Existenzen auf dem Spiel, denn bei einem einzigen infizierten Tier muss ja der gesamte Bestand getötet werden. Hast du als Reporter schon mit betroffenen Landwirten und Schweinebauern sprechen können? Wie erleben diese die aktuelle Situation?
Zum Teil schon, stärker noch Kollegen, die dann den direkten Kontakt hatten. Es ist tatsächlich so, dass es Existenzangst und auch Verzweiflung gibt. Wenn Tierbestand gekeult werden muss, erhalten die betroffenen Landwirte Entschädigungen von der Tierseuchenkasse und vom Land Hessen. Das ist die eine Seite. Also monetär mag das für die vielleicht sogar noch angehen. Gleichzeitig sind viele andere Landwirte in ihrer Tätigkeit eingeschränkt, die jetzt nicht Viehhalter sind, sondern Getreideproduzenten beispielsweise. Auch die haben mit erhöhten Kosten, mit erhöhtem Aufwand zu tun. Und speziell bei den Tierhaltern erleben wir schon auch eine gewisse Verzweiflung. Und man darf auch das psychologische Moment nicht vernachlässigen. Die arbeiten täglich mit ihren Tieren. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie lieben sie, aber sie kümmern sich intensiv um sie. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz, ganz schwierig, wenn man auf einmal sieht, da muss ein Bestand von 1.100 Tieren auf einen Schlag gekeult werden. Andere haben massive Schwierigkeiten, weil sie ihre Tiere nicht aus der Sperrzone rausbringen dürfen. Tiere im Grunde genommen zu viel Fett ansetzen, dann unverkäuflich werden. Und auch Ferkel können die Stelle nicht verlassen. Also sind im Moment so viele Aspekte bei dem Thema noch, dass wir hier, glaube ich, gar nicht bis zum Ende kommen können, wenn wir es alles ausführen wollten.
Neben Hessen ist das Virus auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nachgewiesen worden. Die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin hat in einem Interview erst kürzlich gesagt, ein Ausbruch der afrikanischen Schweinepest ist auch hier nur eine Frage des Wann. Wie blickst du auf die kommenden Wochen und Monate? Wie erfolgsversprechend sind die Maßnahmen, die getätigt wurden?
Also bin ich jetzt ehrlich gesagt zu wenig Experte. Ich hoffe natürlich, dass es hilft, es einzudämmen. Aber das hatten mir zuvor auch schon Mitarbeiter des Veterinäramts in Groß-Gerau gesagt. Sie haben auch schon seit Jahren im Grunde damit gerechnet, dass dieser Fall eines Tages eintreten könnte. Man hat sich auch in Groß-Gerau bereits nach dem Auftreten im September 2020 war es in Brandenburg in einer groß angelegten Übung damit beschäftigt, also Desinfektionsstraßen aufgebaut. Was man tun müsste, sollte dieser Fall bei uns eintreten. Insofern war man da zum Glück relativ gut vorbereitet schon mal. Also man hatte Szenarien in der Schublade liegen, auf die man zurückgreifen konnte. Aber wie lange das noch dauern wird, vermag, glaube ich, aktuell niemand richtig einzuschätzen. Groß-Gerau's Amtstierärztin Dr. Katrin Stein hatte bei der Pressekonferenz am 18. Juni davon gesprochen, dass sie davon ausgeht, dass es mindestens ein Jahr dauern wird, bis der Kreis möglicherweise wieder als solchen frei gelten kann. Ich glaube, von der Zeitschiene ist man inzwischen vollkommen weg. Also man geht mittlerweile wohl von mindestens 2 Jahren aus, die das dauern wird. Und mögliche wirtschaftliche Folgen, hatten wir schon angesprochen, die können immens sein. Allein der Kreis Groß-Gerau rechnet inzwischen damit, dass ihnen das Ganze, da muss man abwarten, ob es vielleicht noch Hilfezahlungen beispielsweise geben könnte. Aber 2-stelligen Millionenbetrag auf alle Fälle wird aufwenden müssen beim Versuch, die Schweinepest hier einzudämmen.
Noch gilt die afrikanische Schweinepest ja als unheilbar, es wird aber natürlich seit Jahren geforscht. Wie weit ist man von einem Impfstoff noch entfernt?
Das ist jetzt eine Frage, die müssten wir tatsächlich dann ans Friedrich-Löffler-Institut weitergeben. Ich weiß nur, da sind wir auf einem ähnlichen Stand, dass seit langer, langer Zeit intensiv geforscht wird, man im Moment aber wohl noch kein erfolgsversprechendes Mittel hat, das eingesetzt werden können. Natürlich auch die Frage, wie kann ich dann Wildschweine impfen? Auch da müsste man mal gucken, wie das dann ginge, wenn man diesen Übertragungsweg unterbrechen wollte. Aber da muss ich jetzt, es tut mir leid, aber leider passen.
Das Thema wird uns wohl noch eine ganze Weile begleiten. Dir, lieber Jörg, vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke für die Einladung hier.
Und das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Kritik, Lob und sonstige Anmerkungen könnt ihr gerne an audio@vrm.de schicken. In den Shownotes ist der Schwerpunkt zur afrikanischen Schweinepest verlinkt. Dort findet ihr alle Informationen und Artikel, die von uns zu diesem Thema veröffentlicht wurden. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Reinhören und bis nächste Woche.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.